DW Menschen und Märkte.
Die Kanzlerin in China, die Chinesen in Deutschland. Bei Karstadt geht die Kapitänin von Bord und das Unbehagen an unserem Wirtschaftssystem wächst. Ist da etwa was faul am Kapitalismus? Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. China, der aufstrebende Wirtschaftsriese im fernen Osten, ist ein Markt, der für unsere Wirtschaft immer wichtiger wird. Und inzwischen ist das Reich der Mitte viel mehr als nur die Werkbank der Welt. Dessen ist sich natürlich auch Angela Merkel bewusst. In diesen Tagen ist die Kanzlerin in China in Begleitung einer großen Wirtschaftsdelegation. Mein Kollege Jan Karver war auch dabei und er hat miterlebt, wie das so zugeht, wenn deutsche Wirtschaftskapitäne in China einen Ankerplatz suchen.
Rote chinesische und schwarz-rot-goldene deutsche Fahnen wehen vor der großen Halle des Volkes am Platz des himmlischen Friedens. Eine Ehrengarde der Volksbefreiungsarmee marschiert zackig auf dem Vorplatz hin und her. Und eine Kapelle spielt die Nationalhymnen Böllerschüsse aus Kanonen. Alles zu Ehren der Kanzlerin und ihrer Wirtschaftsdelegation, die sie dabei hat. Die hat heute gute Geschäfte gemacht. Wo die kommunistische Partei sonst ihre Parteitage abhält, werden heute wieder Verträge mit Kapitalisten unterschrieben. Links von einem wuchtigen, dunklen Holztisch haben die deutschen Wirtschaftsbosse brav Aufstellung genommen und lächeln. Rechts lächeln die Chinesen zurück. Paarweise werden sie aufgerufen, um ihre Verträge zu unterzeichnen. Airbus darf 100 Hubschrauber liefern, VW noch zwei Werke bauen und Frankfurt am Main mit der chinesischen Währung handeln. Lufthansa und Air China bauen ihre Zusammenarbeit aus. Es geht um Milliarden Euros.
Vielen Dank.
Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz nachher loben Ministerpräsident Li Keqiang und die Kanzlerin deshalb auch die wirtschaftlichen Beziehungen. Der deutschen Wirtschaft dürfte dabei gefallen haben, dass die Kanzlerin ihre Kritik an Zwangsjoint-Ventures aufgreift und ihre Klagen, dass die deutsche Wirtschaft bei Ausschreibungen in China zum Teil ausgeschlossen werde.
Unsere Wirtschaft freut sich und wünscht sich natürlich, dass sie auch in einem noch breiteren Maße den Marktzugang bekommen kann, auch in Bereichen, die heute noch nicht öffentlich ausgeschrieben werden.
Auch das Thema Menschenrechte spricht die Kanzlerin an. Eine erfolgreiche Entwicklung der Wirtschaft und der Menschenrechte gehörten zusammen. Doch was Ministerpräsident Li Keqiang dazu sagt, macht wenig Hoffnung auf eine schnelle Verbesserung. Was Reformen angeht, habe man ja schon viel erreicht in der Kultur, in der Wirtschaft und eben auch bei den Menschenrechten. Auf die Massenverhaftungen nach den Protesten in Hongkong, die ein Journalist angesprochen hatte, geht er mit keinem Wort ein. Nachfragen nicht erlaubt. Dabei wird das Thema Menschenrechte nicht nur von Merkel aufgebracht oder von Journalisten, sondern auch von den mitreisenden Parlamentariern wie Grünen-Chef Cem Özdemir.
Eine der größten Absurditäten ist, der Staatspräsident weist auf Korruption hin. Wenn das Gleiche von der Zivilgesellschaft getan wird, kann man dafür ins Gefängnis kommen. Und das passt nicht zusammen. Und das ist das, was wir hier in aller Deutlichkeit auch freundschaftlich klar machen.
Auf dem Programm der Kanzlerin stehen heute noch der Besuch von Sehenswürdigkeiten in Peking und ein Gespräch mit Staatspräsident Xi Jinping.
Jan Karver aus Peking. Umgekehrt wird natürlich auch ein Schuh draus. Nicht nur deutsche Firmen drängen auf den chinesischen Markt, Peking seinerseits sucht einen Platz in Europa. Frankfurt beispielsweise wird gerade als Handelsplatz für die chinesische Währung ausgebaut. Welche Chancen sind damit für deutsche Unternehmen verbunden? Jan Plate hat sich auf dem Frankfurter Parkett umgehört.
Volkswagen plant weitere Werke in China. Die Lufthansa wird mit Air China enger zusammenarbeiten. Airbus hat aus China neue Aufträge bekommen. Mehr Geschäfte mit China betreiben, das bedeutet auch mit der chinesischen Währung Renminbi umzugehen. Wichtig ist deswegen für die deutsche Wirtschaft auch, dass nun der Finanzplatz Frankfurt aufgewertet wird. Zukünftig dürfen pro Jahr bis zu 80 Milliarden Renminbi, das sind rund 9,5 Milliarden Euro, nach China transferiert werden. Auch wenn mancher noch ein bisschen mehr erwartet hatte, der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir ist zufrieden.
Ich glaube, es ging vor allem darum, jetzt nicht den anderen Plätzen zu zeigen, dass man den Deutschen etwas mehr zugesteht, sondern die gleiche Summe zu nennen. Und es kommt jetzt auch auf die deutsche Wirtschaft an, das zu füllen mit realen Investitionen. Und wenn das gelingt, bin ich mir sehr sicher, dass das erst der Anfang war.
Ab Herbst wird nun mit den nächsten großen Schritten gerechnet. Joachim Nagel aus dem Vorstand der Bundesbank.
Also ich erwarte, was man ja auch schon andeutungsweise sehen konnte, dass es direkte Platzierungen von Renminbi-Produkten in Frankfurt gibt, die hier gelistet werden, dass sich darüber insgesamt der Finanzmarkt in Renminbi-Produkten entwickelt, dass insbesondere auch die mittelständische Industrie ihren direkten Zugang nutzt. Es ist kostenreduzierend und man muss sehen, wir haben es zu tun mit einer der größten Volkswirtschaften der Welt, die sich weiterentwickeln wird, die sich langsam öffnet. Und wenn man da am Anfang dabei ist und Frankfurt ist nun am Anfang dabei, dann kann da eine große Sache draus werden.
Doch wie steht es mit Chancen und Risiken? Ludger Schuhknecht aus dem Bundesfinanzministerium.
Die Chancen liegen im Bereich des intensivierten Handels, der intensivierten Investitionsbeziehungen, der größeren globalen Stabilität durch die zusätzliche Reservewährung, die da im Anstehen ist auf der Langfrist. Und das alles hat natürlich auch Risiken. In dem Moment, wo Sie Business machen, gehen Sie ein Risiko ein.
Und wie ist der Tenor im Frankfurter Handelssaal? Nun auf dem Börsenparkett werden auch eher die Chancen gesehen. Robert Halver von der Baader Bank.
China ist ein wirtschaftspolitischer Riese, aber vom Kapitalmarkt gesehen her noch ein Zwerg. Sie wollen dort mehr wagen in Zukunft, aber eben nicht den angelsächsischen Weg gehen, sondern den deutschen Weg. Behutsamer, vorsichtiger. Wenn man sieht, zwei Dinge, wie viele Kapitalerhöhungen von chinesischen Firmen in Frankfurt stattfinden und dass demnächst eben auch ihre Währung in Frankfurt gehandelt werden kann, sagt das ganz klar. Sie wollen den Kapitalmarkt für sich öffnen, aber behutsam mit deutschem Know-how. Davon kann Frankfurt nur profitieren.
Frankfurt als die Drehscheibe für den Handel mit der chinesischen Währung. Einige gehen davon aus, dass die chinesische Währung schneller größere Bedeutung bekommt, als mancher bisher damit gerechnet hat.
Aus unserem Studio an der Frankfurter Börse berichtete Jan Plate. Dem Essener Warenhauskonzern Karstadt geht es nicht gut. Die Kaufhauskette sucht nach einer Zukunft. Denn Kürzungen, Schließungen, Entlassungen, das wird nicht reichen. Eine neue Idee muss her. Dafür sollte auch Eva Lotta Sjöstedt sorgen. Heute wurde bekannt, dass die Schwedin nach nur wenigen Monaten den Konzern wieder verlässt. Sie sehe keine Basis für ihre Idee von der Konzernsanierung, ließ sie mitteilen. Denise Friese mit Einzelheiten.
Die Essener Warenhauskette Karstadt hat keine Chefin mehr. Eva Lotta Sjöstedt hat nach nur 4 Monaten heute völlig überraschend hingeschmissen. Offenbar fühlt sie sich vom Eigentümer Nicolas Berggrün nicht genügend unterstützt. Sie sagte dem Aufsichtsrat, dass ihr die Voraussetzungen für den angestrebten Weg zur Sanierung von Karstadt fehlen. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für ihre Strategie und mögliche Investitionen seien nicht gegeben. Für die 20.000 Beschäftigten ist dies sicher ein schlechtes Zeichen. Sie hatten viel Hoffnung in die junge, ehrgeizige Managerin gesetzt. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass Karstadt weiterhin mit einem schwachen Umsatz zu kämpfen und nur noch wenig Geld für Investitionen hat. Vorübergehend werden der Karstadt-Finanzchef und der Vorstand für Personal die Essener Warenhauskette Karstadt leiten.
Aus Essen berichtete Denise Friese. Vom Kleinen zum Großen, von der Krise des Einzelhandels zur Krise des Kapitalismus. Die These des französischen Ökonomen Thomas Piketty, da ist was faul am Kapitalismus, hat für Aufsehen gesorgt. Die Kluft zwischen Arm und Reich werde immer größer, die Wohlhabenden würden begünstigt. Braucht es eine Umverteilung? Der US-Ökonom und Nobelpreisträger Edmund Phelps ist da skeptisch. So einfach sei das alles nicht, hat er Miriam Braun gesagt.
Mit komplizierten Formeln und der Aufbereitung großer Datensätze hat der französische Ökonom Thomas Piketty die These aufgestellt, in einer langsam wachsenden Volkswirtschaft wachsen bestehende Vermögen stärker als die Löhne. Die Kluft zwischen den Reichen und der Mittelklasse wächst und schuld ist der Kapitalismus. Nobelpreisträger Edmund Phelps widerspricht.
Well, I think it's completely misleading to talk about capitalism as the cause of this or the cause.
Es ist irreführend, den Kapitalismus für irgendwas verantwortlich zu machen. In westlichen Nationen wird immer ein Großteil der Wirtschaft in privater Hand sein. Wenn man das Kapitalismus nennen will, okay, aber das System ist nur der Rahmen, in dem zahllose Einzelpersonen agieren.
But that's just a vehicle for all sorts of
private action by people.
Der über 80-jährige Ökonom lehrt an der Columbia-Universität in New York und hat viele bedeutende Wirtschaftswerke geschrieben und 2006 den Wirtschaftsnobelpreis erhalten.
It's unfortunate that people think that the rise of wealth inequality.
Es ist bedauerlich, dass Leute meinen, die Ungleichheit der Vermögen biete jetzt die einmalige Gelegenheit, das Geld einfach an arme Lohnempfänger umzuverteilen. Man kann nicht einfach nur den Reichtum ganz oben abschöpfen. Früher oder später wird auch die Mittelschicht davon getroffen.
Trotz aller Kritik, auch Phelps will nicht leugnen, dass sich Einkommen und Vermögen unterschiedlich entwickelt haben, zum Nachteil der unteren und mittleren Schichten. Das war nicht immer so.
In the 19th century, when Britain and America were growing so fast, and later.
Im 19. Jahrhundert ist die Wirtschaft in Großbritannien und den USA sehr schnell gewachsen, später auch in Deutschland und Frankreich. Damals sind auch die Einkommen viel stärker gestiegen als die Vermögen. Also hohe Zuwächse beim Einkommen, geringe bei Vermögen. Heute ist es umgekehrt. Die Vermögen sind im Verhältnis zu den Einkommen stark angestiegen. Das liegt daran, dass die Produktivität nur noch sehr langsam wächst.
Swollen levels of wealth relative to income. Is because productivity growth has slowed dramatically.
Trotzdem hätten heute viele Menschen eine Abneigung gegen Innovationen, die wieder für mehr Produktivität sorgen könnten, sagt Phelps. Als Beispiel nennt er den Taxiservice Uber, eine Smartphone-App, mit der jeder Autofahrer anderen seine Fahrdienste anbieten kann. Edmund Phelps.
We're not going to need to own cars anymore.
Der Kern der Sache ist, man braucht kein eigenes Auto mehr. Man kann immer jemanden rufen, der einen fährt. Deswegen gehen die Taxifahrer auf die Straße und demonstrieren. Und viele Leute machen sich keine Gedanken. Sie finden das ungerecht und unterstützen die Taxifahrer. Und damit auch das traditionelle System der Autoproduktion und Verkauf.
In den vergangenen Wochen seien in Europa Tausende auf die Straße gegangen, um mit der Taxiindustrie gegen Uber zu demonstrieren. Das Signal, so Phelps, keine Neuerungen, sondern Schutz für alte Systeme. Gleichzeitig müssten traditionelle Unternehmen sparen, auch an den Löhnen, weil ihnen die Produktivität fehlt.
Der Wunsch nach schnellerem Wachstum der Produktivität ist nicht materialistisch begründet. Spannende, herausfordernde und lohnende Arbeit kann es nur geben, wenn Firmen etwas Neues wagen, wenn sie neue Dinge erfinden oder auf die Erfindungen anderer reagieren.
Alte Systeme könnten irgendwann kein Wachstum mehr generieren, sagt Phelps. Neues zu schaffen sei aber gesellschaftlich nicht anerkannt. Die Folge? Lähmung und Stillstand, weil die Produktivität fehlt.
This sickening slowdown of productivity, which has eventually come to every country.
Diese schrecklich geringe Produktivität hat alle Industrienationen erreicht. Das bedrückt nicht nur die Jugend, die ihre Jobs irgendwann zu hassen beginnt, es lähmt auch die Mittelschicht, denn die wird es nie zu Reichtum bringen, wenn die Gesellschaft den Erfindern und Erneuerern ablehnend gegenübersteht.
People in the middle class, they're never going to be able to get rich because the attitudes are against people trying to innovate and break out of the pack.
Sagt der Nobelpreisträger Edmund Phelps in diesem Beitrag von Miriam Braun. Damit endet unser Podcast für heute. Jürgen Kuhn in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.